Grüß Gott zur heutigen Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens. Die Kirche feiert heute das Fest der Verklärung des Herrn. Wir betrachten dieses Fest in seiner theologischen und geistlichen Aussage. Dazu begrüßen wir nun Pater Professor Dr. Michael Schneider von den Jesuiten aus Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, das heutige Fest Verklärung des Herrn ist der Ost- und Westkirche gemeinsam. Es ist von der theologischen Aussage ein sehr reiches Fest, aber vom Alltag her machen wir teils eine ganz andere Erfahrung. Nicht die Verklärung, sondern die Alltäglichkeit unseres Lebens ist die Grunderfahrung all dessen, was wir auch im Glauben machen. So die Frage, was kann das Fest der Verklärung uns für den Alltag geben? In geistlicher Hinsicht, aber auch in der Ausrichtung unseres Lebens. Wer an Christus glaubt, lebt aus dem Übermaß göttlicher Liebe und Schönheit. Und so ist der Christ immer mehr als das, was er in sich zunächst vorfindet. Der Christ ist Alltag, er ist aber auch Sonntag. Nicht äußerliche Tugendakrobatik, sondern lebenslange Ausprägung des Bildes der Schöpfung, wie es die Jünger in der verklärten Gestalt des Menschensohnes schauen durften, ist der Sinn unserer gläubigen Existenz. Davon spricht Paulus, wenn er das Wachsen in der Erkenntnis Jesu, fern von jeder bloßen geistigen Erhebung, vor allem als eine leibliche Ausprägung des Christusbildes im eigenen Dasein versteht. Kein Glaube, keine Theologie und keine Spiritualität ohne die Öffnung der Sinne und kein Heil ohne irdische Entsprechung. So ist es gleichsam das Grundproblem unseres Lebens. Wie kann ich im Alltag geistlich, ja sogar göttlich leben, um Gott durch mein Leben und durch mein Tun zu entsprechen? Eine Theologie der Menschwerdung hat ihren Niederschlag gefunden in der Theologie des Bildes und speziell der Ikone, aber all dies ist schon vorausgebildet beim heiligen Paulus. Er sagt, Christus ist das Bild, Ikon des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1,15. Er will sagen, in Christus selbst schauen wir den Vater und die sichtbare Menschheit Christi ist die Ikone der unsichtbaren Gottheit. Christus enthält in seinem Leben, im Sichtbaren seines Lebens, das Unsichtbare. Das Bild Jesu, die Ikone Jesu, ist uns aufgeschienen als Bild Gottes und des Menschen in einem. Die offenbarende Funktion, die Christi Menschheit besitzt, wird zur Wirklichkeit des ganzen menschlichen Lebens. Vermutlich die größte Aussage unseres Glaubens besteht ja darin, dass Gott seine ganze göttliche Wirklichkeit in einer menschlichen Wirklichkeit, in einem menschlichen Leben ausdrücken konnte. Dass in den 33 Jahren des Lebens Jesu alles Gott uns sagen konnte, was je über ihn gesagt werden kann. Das heißt aber auch über den Menschen etwas sehr Großes. Der Mensch ist so groß, dass Gott in ihm einhergehen kann, dass Gott sich in ihm ausdrücken kann, so Gregor von Nyssa. Dann ist der Mensch aber nur wahr und real in dem Maß, als er das Göttliche und Himmlische in seinem Leben widerspiegelt, zurückstrahlt. Es ist die wunderbare Gnade der Schöpfung, Spiegel des Ungeschaffenen, ja Bild Gottes zu sein. Was in diesen Aussagen vielleicht abstrakt erscheinen mag, erhält nun am heutigen Fest in der Verklärung des Herrn auf dem Berge Tabor seine konkrete, sogar anschaubare Gestalt. Jesus erscheint vor den Augen der Jünger in seiner verklärten Leibesgestalt, in der sich seine Göttlichkeit widerspiegelt. Die Jünger dürfen in diesem Augenblick Jesus als den erkennen, der er in Wirklichkeit ist. Nämlich nicht nur Mensch, sondern Mensch und Gott. Und mit dem sie Tag für Tag zu tun haben, er zeigt sich in seiner wahren Wirklichkeit. Aber bisher waren ihre Augen gehalten. Nun, mit ihrer Erfahrung auf dem Berg Tabor fordern die Jünger uns auf, selber die Augen zu öffnen. Denn auch wir gehen Tag für Tag mit göttlichen Wirklichkeiten um. Nicht nur in den Sakramenten. Gilt doch, dass alles, was wir dem Geringsten tun, wir Christus selbst tun. Und nach diesem Tun wird unser Leben gerichtet, so Matthäus 25. Es ist wirklich die Größe unseres Lebens, dass unser Leben nie nur Alltag, unser Leben nie nur menschlich ist, sondern dass in unserem Leben selbst Göttliches aufstrahlt. Wir wollen zunächst das biblische Zeugnis betrachten, wie es uns von der Verklärung des Herrn auf dem Berge Tabor überliefert ist. Alle Synoptiker berichten die Verklärung des Herrn auf dem Berge Tabor, und zwar als den entscheidenden Augenblick, ja Höhepunkt wie auch Wendepunkt auf dem Lebensweg Jesu. Es ist der Moment nach dem Messiasbekenntnis des Petrus und vor Beginn seines Weges nach Jerusalem, wo sich alles erfüllen sollte. Die Treue in der biblischen Überlieferung weist darauf hin, dass es sich um ein wirkliches Ereignis im Leben Jesu handeln muss, das von zentraler Bedeutung im Glauben ist. Doch die Jünger haben sich mit dem Geschehen der Verklärung schwer getan. Petrus wusste nicht, was er sagen wollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen, heißt es. Und Lukas lässt die Jünger aus dem Schlaf aufgeschreckt werden, ähnlich wie es später beim Ölberg der Fall sein wird. Bei der Begebenheit vom Berge Tabor handelt es sich wohl um eines der geheimnisvollsten Mysterien des Lebens Jesu. Seine Bedeutung erschließt sich erst, als wie bei der Taufe der himmlische Vater spricht und die großen Propheten des alten Bundes erscheinen, was nur bei dieser Gelegenheit am Tabor der Fall ist. 6 Tage, so heißt es bei Matthäus und Markus, beziehungsweise 8 Tage, so Lukas 9, danach war es, als Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich auf einen Berg, auf einen hohen Berg führt. Es handelt sich nun um eine doppelte Offenbarung, nämlich einer Vision und einer Audition. Der Mensch vermag aus sich selber das Erfahrene nicht zu deuten. Er bedarf in diesem Augenblick einer Interpretation, in der sich Gott ein zweites Mal offenbart, aber als derselbe Gott wie im Alten Bund. Aber der Gott der Propheten offenbart sich hier als der Vater Jesu Christi. Während die Propheten in der Mehrzahl sprechen, spricht hier der Sohn allein. Er ist der einzig Geborene des Vaters. Dies alles konkretisiert sich in der Äußerung des Petrus. Er möchte 3 Hütten bauen. Meist wird diese Äußerung so verstanden, dass Petrus es gut sein lassen möchte, dass er sich wohlfühlt, ja, dass er an diesem Ort gleichsam heimisch werden will. Doch der eigentliche Sinn ist ein anderer. Petrus wünscht, 3 Hütten zu bauen. Aber dieser Wunsch wird gleich korrigiert. Nicht, weil er aus der Erfahrung einer besonderen Geborgenheit und mystischen Wohligkeit kommt, sondern weil er mit seiner Äußerung Jesus, Moses und Elias gleichsam auf dieselbe Ebene stellt, obwohl sie eben nicht auf dreierlei gleichartige Weise sprechen. Hütte, das meint nämlich hier Zelt und erinnert an das Offenbarungszelt des Mose beim Auszug aus Ägypten als Ort des Empfangs der Offenbarung, der dauerhaften, wiederholten Begegnung mit Gott. Von diesem Bezug zu Mose gewinnt nun diese Aussage ihren Sinn. Die Korrektur durch die Himmelsstimme meint also, nur der Sohn, nur Jesus Christus ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Nur er redet legitim über Gott. Nicht Mose, nicht Elia. Und wenn die Himmelsstimme sagt, ihn sollt ihr hören, dann bedeutet das auch, Jesus ist der, der alle Offenbarungen der Schrift des Alten Testaments legitim auslegt. Durch die Stimme und durch die 2 Zeugen wird Jesus vor den Jüngern und vor der ganzen Welt als der geliebte Sohn des Vaters proklamiert. Und damit wird er von den Propheten unterschieden. Das ist also der tiefere Sinn von den drei Hütten. Jesus ist nicht Lehrmeister, wie die anderen Lehrmeister und Propheten sind, sondern er ist einzigartig, er ist der Sohn. Markus geht hier in seiner Darstellung ganz anders vor, nämlich typologisch. Das heißt, er bringt diese Stelle in Verbindung mit dem alten Bund. Er setzt eine Parallele zwischen der Verklärung und dem Geschehen am Berg Sinai. Und er setzt eine Parallele zwischen der Einsetzung des neuen Bundes beim letzten Abendmahl und der Einsetzung des alten Bundes in Exodus 24. So finden sich im Geschehen vom Tabor einige Grundelemente der Sinai-Offenbarung wieder. Es ist also so, dass Markus bewusst diese Parallele setzt zwischen Tabor und Sinai. Und es ist das Geschehen des Empfangs der Gebote und die Lehrautorität des Mose und des Bundesschlusses mit dem Volk. Jesus nimmt an dieser Stelle nur einige seiner Jünger mit auf den Berg. Ebenso Mose, der ebenfalls nur einige Gefährten auswählt. Aber es gibt auch wichtige Akzentverschiebungen. Das Antlitz des Mose verklärt sich, während sich bei Jesus das Antlitz wandelt, aber auch sein Gewand. Mose setzt ein Zeichen aus Blut, das ist das Bundesblut. Doch Jesus schenkt den Wein des neuen Bundes ein, indem er sich selbst hingibt für das Leben der Welt. Hier sehen wir wiederum, Jesus ist gegenüber Mose der wahre Gesetzgeber und der wahre Versöhner des neuen Bundes. Dies alles gipfelt nun in einer weiteren Aussage, nämlich, dass Jesus sich wandelt. Jesus ist der Sohn Gottes und dies zeigt sich nach Markus 9 in der besonderen Weise seines Leibes, welches nach der Auferstehung endgültig und für immer offenbar werden soll. Aber schon vor Ostern kommt dem Leib Jesu eine besondere Qualität zu. In ihm erscheint das wahre Sein seiner Person. In vielen Wundern Jesu, beispielsweise bei seinem Gang über das Wasser, zeigt sich, dass seinem Leib eine besondere Kraft zu eigen ist. Die Qualität des Leibes Jesu spiegelt sich auf dem Berg Tabor im Leuchten seines Gewandes wider. Wie schon in jüdischen Legenden bei großen Gestalten des alten Bundes ein besonderes Leuchten bekundet wird, das von ihrem Antlitz ausgeht, so wird es uns auch von Stephanus bezeugt, in der Apostelgeschichte 6. Jesus wird ebenso wie die anderen Zeugen und Propheten des alten Bundes verklärt, wie Abraham, Mose, Jeremia und Daniel. Doch nur bei ihm wird dieses Leuchten von seinem ganzen Leib samt seinem Gewand, also nicht nur von seinem Gesicht bezeugt. Diese Besonderheit wird mit der nun stattfindenden Bezeugung als Sohn Gottes verbunden. Der Vater schenkt jedoch nicht nur seine Stimme oder ein Wort, auch teilt er sich nicht wie bei den Vätern und Propheten mit, sodass deren Antlitz leuchtet. Vielmehr offenbart er sich in seinem Sohn unmittelbar. Der Vater erscheint ganz in seinem Sohn, auch wenn eben das, was ihm Sohn erscheint, nicht der Vater ist, wohl aber Gott von Gott. Die altkirchliche Formulierung Deum de Deo Lumen de Lumine gibt vortrefflich wieder, was hier gemeint ist. Klaus Berger schließt diese Überlegungen zusammen, indem er hinzufügt, in Zukunft wird man stärker beachten müssen, dass dem besonderen Status Jesu auch ein besonderer irdischer Leib entspricht. Relativ breit gestreut sind solche Züge aus der missionarischen Mystik des Judentums. Der Leib des Erwählten und Gesandten ist selbst ein Stück Botschaft. So Klaus Berger. Und noch eine weitere Aussage an unserer Stelle in den Berichten der Synoptiker. Es heißt nämlich, das Aussehen Jesu verändert sich. Bei Matthäus und Markus heißt es Metamorphustai und Lukas Heterongygnestai. Jesus und sein Aussehen verändern sich angesichts des bevorstehenden Leidens. Mose und Elia, Repräsentanten von Gesetz und Propheten, sprechen mit Jesus über seinen Exodus, über sein Ende, das er in Jerusalem erleiden wird. Matthäus und Lukas erweitern und korrigieren den Markus-Text, behalten aber seine Grundaussage bei. Sie beschreiben, so Papst Benedikt XVI., Jesus als den neuen Mose, auf den die Jünger hören und dem sie folgen sollen. Die drei Jünger, die in dieser Stunde bei ihm sind, werden ihn in der Stunde des Ölbergs begleiten. Aber dann werden Furcht und Angst in dieser Stunde sie überrollen. Lukas fügt noch etwas hinzu. Nämlich Lukas ist es wichtig, dass Taufe und Verklärung geschehen, während Jesus betet. Und wie bei der Taufe ertönt bei der Verklärung eine Stimme aus den Wolken und verkündet Jesus als den geliebten Sohn seines Vaters. Schließlich offenbart sich in beiden Geschehnissen das innerste Geheimnis Gottes, die Dreieinigkeit, wie es sich bereits im Alten Bund vorbereitet hat. Indem Lukas 9 von der Doxa, von der Herrlichkeit des Menschensohnes spricht, lässt er schon an die Herrlichkeit als Ereignis der Auferstehung denken. Fassen wir dies alles zusammen, dann können wir sagen, all diese Aussagen von der Verklärung des Herrn auf dem Berge Tabor enthalten eine Christologie. Es ist nicht nur eine schöne Erzählung, sondern sie sagen, wer derjenige ist, der da verklärt wird. Und sie schlagen die Brücke zur Auferstehung und Erhöhung Jesu. Aber noch wichtiger, sie enthalten nicht nur eine Christologie, sondern diese Christologie ist aus der konkreten Erfahrung des geschichtlichen Jesus und seinem Wort hervorgegangen. Die Jünger bringen also etwas zu Wort, was sie durch das Zusammenleben mit Jesus erfahren haben. So hat Jesus schon die Doxa, die ganze göttliche Herrlichkeit als Sohn auf Erden gehabt. Eine Herrlichkeit, die größer und eigentlicher ist als die des Mose, auf dessen Antlitz nur der Widerschein der göttlichen Herrlichkeit nach Exodus 24 lag. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenngleich die Musik erklingt, dürfen wir ein wenig drüber nachdenken, was wir gerade aus den Texten der Heiligen Schrift gefunden haben. Jesus ist nicht nur der irdische Jesus, der Mensch, sondern er ist zugleich umgeben von der göttlichen Herrlichkeit. Er ist der Sohn des Vaters. Aber Gleiches werden wir sehen, gilt auch von unserem Leben. Wir sind nicht nur irdisch, sondern durch die Taufe ist auch selbst in uns göttliches Leben angebrochen. Wohl aus Gnade. So dürfen wir einen Augenblick bei der Musik verharren und über das Gesagte nachdenken.
Spiritualität bei Radio Horeb. Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt spricht über das Fest der Verklärung des Herrn in seiner theologischen und geistlichen Aussage.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, das heutige Fest Verklärung des Herrn können wir nicht nur feiern, indem wir es feiern im Blick auf ein Ereignis des Lebens Jesu, sondern wir dürfen zugleich auch betrachten das, was wir Tag für Tag erfahren, nämlich unsere Alltäglichkeit. Dieses Fest von Tabor wird uns zur Aufforderung, in unserem Alltag doch das Geistliche, die göttliche Wirklichkeit unseres Lebens nicht zu übersehen. Also tiefer zu schauen, ja, wie es Ignatius sagt, in allen Dingen Gott suchen und finden, selbst in den schweren Augenblicken des Leidens und des Schmerzes. Die Begebenheit auf dem Berg Tabor behält nun für die Kirchenväter, besonders des Ostens, wie auch für die orthodoxe Liturgie, eine einzigartige Aussagekraft. Die östliche Spiritualität, speziell auf dem heiligen Berg Athos, sieht in der Verklärung des Herrn eine Uraussage christlichen Glaubens und Lebens enthalten. Gleiches gilt für die Theologie des Bildes und der Ikone. Und so wollen wir uns in einem zweiten Abschnitt unserer Überlegung diesen weiteren Zeugnissen von der Verklärung des Herrn zuwenden, nämlich in der Theologie der Kirchenväter, in der Feier der Liturgie und schließlich auch im Zeugnis der Kunst und des Bildes und der Ikone. Zunächst die Kirchenväter. Der innere Sinn der Verklärung des Herrn auf dem Berge Tabor erschließt sich, wie Origenes betont, nicht unmittelbar, da die Verklärung Jesu nicht auf den ersten Blick einleuchtet, so sagt er, sondern sie erhält ihren Glanz erst durch das ganze Christusmysterium, das Leiden und Auferstehung einschließt. Origenes versteht die Verklärung des Herrn auf dem Berg Tabor als Modell für den Aufstieg der Gläubigen durch Askese und Kontemplation. Heißt es doch in der Heiligen Schrift, dass der Aufstieg nach 6 Tagen stattfand. Ein Hinweis, den Origenes in Parallele dazu setzt, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Nur wer immer wieder die sichtbaren und zeitlichen Dinge seines Lebens überschreitet, nämlich auf die unsichtbare und ewige Wirklichkeit Gottes hin, wird der Verklärung teilhaftig. Jesus wird sich denen, die diesen Überschritt gewagt haben, in Gottesgestalt, in forma Dei zeigen, in der er bereits vor seiner Menschwerdung war, während die anderen Jünger ihn nur in der Knechtsgestalt des Leidens gesehen haben. Matthäus und Markus geht es in ihrem Bericht von der Verklärung des Herrn, wie Origenes betont, nicht allein um die Verklärung Jesu im Allgemeinen, sondern dass er sich vor seinen 3 Jüngern, die er mitnahm, verklären wollte. So sind auch wir gleichsam ausgesondert in unserem Leben des Glaubens, in unserem geistlichen Leben, dass wir immer wieder danach streben, über das Irdische hinauszugehen, tiefer zu schauen in die wahre Wirklichkeit unseres Lebens, durch die Werke der Askese und der Kontemplation. So Origenes. Nach Tertullian ist die Gegenwart von Mose und Elia bei der Verklärung Jesu ein Beweis für das Überleben des Menschen nach dem Tod. Tertullian sagt, Mose erscheint im Bild jenes Fleisches der Auferstehung, das er noch nicht angenommen hat. Elia in der Wahrheit des noch nicht gestorbenen Leibes. Denn er wurde ja zu Gott entrückt, ohne den Tod zu erleiden. So dürfen wir auch über das Leben und den Tod hinausschauen auf das wahre Leben, das uns in Ewigkeit verheißen ist. Eine besondere Aussage kommt nun aber in der östlichen Liturgie zum Tragen. Das Dicharon der byzantinischen Vesper im ersten Ton erklärt Mose und Elia als die großen Visionären des Alten Testaments, denen Gott auf dem Berge des Sinai und des Karmel erschienen ist. Nun aber zur Stunde der Verklärung werden sie zu Zeugen der trinitarischen Theophanie des Dreieinen Gottes. Und so heißt es in diesem Stichon: Du unveränderliches Licht des Vaters, o göttliches Wort, in deinem aufblitzenden Licht haben wir heute auf dem Tabor das Licht geschaut, das der Vater ist. Und das Licht, das der Geist ist, dieses Licht, das alle Kreatur erleuchtet. Und zugleich heißt es dann in den Worten, eine leuchtende Wolke warf ihren Schatten auf sie, was die byzantinische Liturgie als ein Bild des Heiligen Geistes versteht. Ziel dieser göttlichen Epiphanie ist die Auferstehung. Die Ikone von der Verklärung zeigt Jesus meist aufrecht oder sitzend auf der Höhe des Berges, aus dem die Paradieseströme entspringen, welche sich in 4 Arme aufteilen. Denn der Auferstandene, der neue Adam, bekleidet die menschliche Natur mit ihrer ursprünglichen Schönheit. Diese Schönheit können die Jünger nun schauen, aber nur soweit sie dafür fähig waren. Hier kommt nun eine zweite Aussage der östlichen Liturgie zum Tragen, die uns vielleicht zunächst überraschen mag. Denn sie sagt, dass nicht Jesus letztlich verwandelt wurde, sondern dass er nun von den Jüngern geschaut wurde, soweit sie dafür fähig waren, nämlich soweit sie seine Göttlichkeit nun ertragen konnten. Im Kondakion der byzantinischen Liturgie vom 6. August heißt es darum: Auf dem Berg wurdest du verklärt, Christus Gott. Die Jünger schauten, wie sie es vermochten, deine Herrlichkeit, auf dass sie, wenn sie dich gekreuzigt sehen, das Leiden als freiwillig begreifen, der Welt aber verkünden, dass du in Wahrheit bist, der Abglanz des Vaters. Die zweite Aussage, die also hier zum Tragen kommt, ist jene, dass Jesus immer schon nicht nur als der Mensch, sondern als der Sohn Gottes unter den Jüngern war, aber ihre Augen waren gehalten. Und diese drei Jünger öffnen nun ihre Augen und sehen und schauen in Jesus den, der er in Wahrheit ist, nämlich Mensch und Gott. Mose konnte das göttliche Antlitz nicht schauen, ohne zu sterben. Den Jüngern jedoch wurde auf dem Berg der Verklärung die Schau der Gottheit im menschlichen Antlitz geschenkt. In dieser Stunde dürfen sie die göttliche Herrlichkeit auf einem Menschenantlitz schauen. Denselben Christus, dessen Antlitz und Gewand sie kennen, sehen sie nun vor ihren Augen verklärt. Sein menschliches Antlitz glänzte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Schnee. Aber nicht Christus wandelt sich, so sagt das Kondakion, sondern die Augen der Jünger öffnen sich für einen Augenblick und schauen, was sonst ihren Augen verborgen war. Und das Zeugnis der Kunst. Das erste Bild, das jeder Ikonenmaler zu schreiben hat, ist die Ikone von der Verklärung des Herrn. Und darin verbirgt sich ein tiefer Sinn. Denn der Ikonenschreiber soll nicht nur ein schönes Bild malen. Er soll auch nicht nur die Szene der Verklärung des Herrn beschreiben, sondern er soll in dieser Begebenheit die wahre, die tiefere Wirklichkeit ins Bild bringen. Der Maler weiß sich verpflichtet, in seinem Werk das Licht der Verklärung zum Leuchten zu bringen. Und so ist es nicht von ungefähr, dass die Ikonografen, die Ikonenmaler geweiht werden und einen eigenen Stand in der Kirche bilden. Die Ikone, die sie malen, zeigt die Jünger, wie sie die Böschung des Berges hinabstürzen, zu Boden gestreckt und tief erschrocken von dem überwältigenden Geschehen. Rechts der Apostel Petrus, auf den Knien liegend und die Hand emporhebend, um sich vor dem Licht abzuschirmen. In der Mitte Johannes, der zu Boden fällt, den Rücken zum Licht gewandt. Und links Jakobus, der flieht oder nach rückwärts fällt. Es sind auch die drei Grundhaltungen, die der Mensch gegenüber der Stunde der Verklärung des Herrn einnehmen kann, die hier dargestellt sind, nämlich die Anbetung, das Nachsinnen und die Erschütterung. Christus hatte seine Jünger für diese Schau, die ihnen nun zuteil wird, vorbereitet. Markus 9 heißt es: Ich sage euch es in Wahrheit. Einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes mit Macht haben kommen sehen. Und noch deutlicher heißt es bei Matthäus 16, 28, ehe sie nicht den Sohn des Menschen haben kommen sehen mit seinem Reich. Petrus, Jakobus und Johannes dürfen zu Lebzeiten Augenzeugen der Herrlichkeit des Menschensohnes sein und von sich bekennen, wir waren mit ihm auf dem heiligen Berg. So 2 Petrus 1, 16 bis 18. Der Kontrast auf der Ikone ist meist überdeutlich, sodass der Eindruck entsteht, der göttliche Bereich sollte vom menschlichen getrennt werden. Oben die göttliche Wirklichkeit Jesu in seiner verklärten Gestalt, unten die menschliche Gestalt der bewegten und erschrockenen Jünger. Und so ist es ja bei vielen Ikonen, dass sie eine doppelte Wirklichkeit stellen, nämlich die göttliche und die menschliche. Ähnlich bei der Geburtsikone, oben das Kommen des Erlösers und unten die Menschlichkeit des Herrn, wo er wie ein Kind gebadet wird oder Josef hadert und fragt. Christus steht auch auf unserer Ikone der Verklärung unbeweglich und der Friede, der von ihm ausgeht, überflutet die sich neigenden Gestalten Mose und Elia, die von einem vollkommenen Kreis umschlossen werden. Im unteren Teil der Ikone ist dagegen die bewegte Dynamik der drei Jünger abgebildet. Überwältigt von dem Geschehen möchte Petrus Zelte bauen. Es ist gut für uns, dass wir hier sind, ruft er aus. Er sagt dies, als schiene er, um den Urstand der Welt zu wissen, da Gott sie betrachtete und sah, dass sie schön war. Christus steht meist inmitten einer Mandala, die aus konzentrischen Kreisen gebildet ist. Die drei Sphären stellen die Totalität des geschaffenen Universums dar, alle Mysterien der göttlichen Schöpfung in sich tragend. Ein Fünfeck, das oft in den Kreis der Mandala eingezeichnet ist, bezeichnet die lichte Wolke, das Zeichen des Heiligen Geistes. Mose und Elia symbolisieren Gesetz und Propheten, aber auch die Toten, Mose, der vor dem Eintritt in das gelobte Land starb, und die Lebenden, Elia, der vor seinem Tod auf einem feurigen Wagen zum Himmel emporgehoben wurde. So erscheinen Elia und Moses als die beiden großen Gestalten des alten Bundes und bezeugen das Wunder Gottes, aber zugleich auch die Kontinuität, die ungebrochene Überlieferung der Heilsgeschichte und der Testamente. Diese Aussage der Ikone wird nun in der westlichen Tradition um eine weitere Aussage bereichert. Sie finden wir in der Kirche San Apollinare in Classe von Ravenna dargestellt. Dort sehen wir in dem Apsismosaik ebenfalls die Begebenheit der Verklärung des Herrn. Aber nicht der Herr wird abgebildet, sondern sein Kreuz. Eine große sternbesäte Gloriole mit dem Gemmenkreuz als dem Zeichen des Menschensohnes ist zu sehen, mit dem Buchstaben Alpha und Omega aus der Apokalypse und die Worte Ichthys und Salus Mundi, Fisch, Heil der Welt. 99 Sterne zeigen ihn als den Kosmokrator. Mose und Elia erscheinen in den Wolken, drei aufschauende Lämmer versinnbildlichen Petrus, Jakobus und Johannes. Und unter dieser Begebenheit sehen wir den heiligen Apollinaris, den ersten großen Bekenner der Stadt Ravenna, in einer Orantenhaltung. Er ist der irdische Fürbitter, der Bischof seiner Herde, der Hirt im Namen Christi. So haben wir hier eine neue Aussage, denn ganz oben die Verklärung des Herrn auf dem Berge Tabor mit den drei Jüngern und dem Herrn dargestellt im Kreuz. Darunter die Transfiguratio des Bekenners, die Wandlung des Märtyrers in das neue Leben. Und darunter der Altar mit der Metamorphose der Wandlung der eucharistischen Gaben. So kommt diesem Apsismosaik von Ravenna eine große Bedeutung zu. Es zeigt die dreifache Gestalt der Verklärung. Die Verklärung des Herrn auf Tabor, die Verklärung des Märtyrers in der Nachfolge des Herrn und die Verklärung der eucharistischen Gaben in Leib und Blut des Herrn in der Eucharistie. So haben Sie auch hier wieder eine umfassende Aussage, nämlich das, was an Jesus geschieht, ist menschlich und göttlich zugleich, aber zugleich auch für unser Leben. Der Märtyrer geht in den Tod, weil er weiß, dass Christus selbst in ihm leidet und ihm neues Leben schenkt. Nur so ist verständlich, dass die Märtyrer die ganze Kraft in ihrem Leiden gefunden haben. Als die Märtyrin Blandina in ihrem Leiden des Martyriums aufschrie, weil sie zugleich schwanger war, und der Gefängniswärter zu ihr sagte, wenn du jetzt schon so schreist, wie wirst du dann überhaupt den Tod erleiden können, sagt sie, jetzt leide ich, aber gleich leidet Christus in mir. Nicht anders Ignatius von Antiochien, der seine letzte Messe im Martyrium selbst feiert, weil er weiß, dass er in diesem Augenblick in den wahren Jünger des Herrn verwandelt wird. Gleiches ist auch von unserem Leben zu sagen. Auch unser Leben wird durch all das Leiden und all den Schmerz und all die Ungereimtheiten letztlich verwandelt in das Leben des Herrn, wenn wir es in Bereitschaft, Freude und Zuversicht annehmen. Und so feiern wir jede Eucharistiefeier in dieser dreifachen Verklärung, der Verklärung von Tabor, der Verklärung unseres Lebens und der Verklärung durch die Eucharistie. Denn in der Eucharistie empfangen wir, was wir sind, den Leib Christi. Diesen zweiten Abschnitt wollen wir nun auch wieder einen Augenblick verweilend bedenken, wenn nun der Hymnus des Heiligen Geistes erklingt.
Spiritualität bei Radio Horeb. Es geht um das Fest der Verklärung des Herrn in seiner theologischen und geistlichen Aussage. Wir hören nun den dritten Teil der Ausführungen von Pater Professor Dr. Michael Schneider von den Jesuiten aus Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, in einem abschließenden Teil wollen wir fragen, was uns mit dieser Begebenheit vom Berge Tabor gesagt sein kann. Vielleicht ist es gut, dass wir noch einmal zurückkommen auf die Ursprungsfrage am Beginn unserer Überlegungen. Ist nämlich das, was wir hier vom Herrn wissen, nicht zu schön, um wahr zu sein? Ist es vielleicht nur eine fromme, schöne Erzählung, aber die harte Wirklichkeit unseres Lebens ist eine andere? Wie können wir Verklärung und Alltag in unserem Leben zusammenbringen? Und wie gehört beides in unserem Leben des Glaubens zu einer Einheit? Was in der Menschwerdung am Kreuz, in der Auferstehung mit Herrlichkeit gekrönt, aber noch nicht sichtbar, und in der Feier der heiligen Eucharistie noch an der göttlichen Herrlichkeit im Menschen Jesu verborgen ist, das alles lichtet sich in der Stunde der Verklärung für einen kurzen Augenblick. Begegnung mit dem verklärten Herrn auf dem Berg Tabor wandelt das Leben der Jünger. Denn das Reich Gottes, das in der Verklärung des Menschensohnes anbricht, wird für sie zu einem doppelten Zeichen, nämlich zum Zeichen der Herrlichkeit und des Kreuzes. Deshalb folgt dem Hinaufsteigen zum Berg das Hinabsteigen. Am Ende sehen die Jünger nur Jesus allein, in der Niedrigkeit seiner menschlichen Natur, auf dass sie künftig mit ihm die Mühe des Heilsplanes seines Vaters teilen. Und wir wissen, dass die Jünger oben auf dem Berg waren, aber in der entscheidenden Ölbergstunde fliehen sie schließlich und haben Angst. Und ist es nicht letztlich auch so in unserem Leben, dass wir selbst den Tabor erfahren, aber dann immer wieder neu hinabsteigen mussten, ja vielleicht sogar in die Erfahrung der dunklen Nacht? Und ist es nicht gerade das Zeugnis der Mutter Teresa, dass sie in dem Augenblick, wo sie von Gott ausgesehen wurde und die tiefste Berufung ihres Lebens gefunden hat, dass sie über 50 Jahre nun bezeugen muss, dass Gott ferne ist, dass sie Gottes Nähe nicht spürt? Es ist wirklich diese doppelte Erfahrung unseres Lebens. Es sind die beiden Seiten göttlicher Schönheit, nämlich Herrlichkeit und Kreuz, Verklärung und Leid, Sonntag und Alltag. Und so heißt es gleichsam realistisch in Lukas 9,31, sie sprachen beim Hinabsteigen von seinem Ende, Exodus, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Der Weg zum Ende hin aus der Perspektive des Berges Tabor betrachtet, erscheint, so schreibt Papst Johannes Paul II., als ein Weg zwischen zwei Lichtern, das vorwegnehmende Licht der Verklärung und jenes endgültige Licht der Auferstehung. Und so wird in der Passion des Herrn die Verherrlichung des Menschensohnes offenkundig. Gerade Lukas ist es daran gelegen, aufzuzeigen, wie Verklärung und Leid in gleicher Weise das Leben Jesu, aber auch das Leben des Christen prägen und verwandeln. Heißt es im Verklärungsbericht bei Lukas, während Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Antlitzes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Verwendet die Apostelgeschichte das gleiche Wort bei der Beschreibung der Bekehrung des Apostels vor den Toren von Damaskus, wo Paulus den Glanz des verklärten Christus empfängt. Und so werden auch wir verwandelt, heißt es im 2. Korintherbrief. Mit unverhülltem Antlitz spiegeln wir alle die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so, weil es die Herrlichkeit des Herrn des Geistes ist, in das gleiche Bild umgewandelt zu immer größerer Herrlichkeit. 2. Korinther 3,18. Das Wort von der Verwandlung steht hier im Präsens. Und das heißt, Tag für Tag wird der Glaubende umgeformt in das Bild Jesu und in das Leuchten des Herrn. Und zwar meist gerade in der Erfahrung des Leidens und des Schmerzes. Das Leid und sogar der Tod ist für den Glaubenden nicht eine widergöttliche Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die ihn von Gott trennt, sondern der Christ weiß, dass er selbst in Schmerz und Tod dem begegnet, der das wahre Leben ist. Dass Schmerz und Tod nicht die einzige Aussage unserer Wirklichkeit sind. Und genau dies muss Paulus schmerzvoll erfahren. Wenn er in der Apostelgeschichte 14 von all dem berichtet, was er mühevoll und leidvoll für das Evangelium auf sich nehmen muss, wird er doch nicht müde, stets neu anzufangen. Denn im Dienst des Evangeliums in der Treue zum Wort Gottes hat er sich eine innere Freiheit bewahrt. So heißt es, Galater 2,5, wir haben uns keinen Augenblick unterworfen, wir haben ihn nicht nachgegeben, damit euch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibt. Und so verkündet Paulus mitten im Alltag mit der beredten Sprache einer verklärten Existenz der Welt eine neue Überraschung, nämlich dass die Liebe stärker ist als der Tod. Und so ist es auch unsere Wirklichkeit und Augustinus bringt es in einer Predigt deutlich zum Ausdruck, wo er sagt, steigt hinab von dem Berg, sagt Jesus, um dich zu plagen auf der Welt, anderen zu dienen, Verachtung und Kreuz zu tragen. Das Leben selbst ist auf die Welt gekommen, um getötet zu werden. Das lebendige Brot ist auf die Erde hinabgestiegen, um zu hungern. Der Weg ist Mensch geworden, um unterwegs zu ermüden. Die Quelle ist vom Himmel herabgestiegen, um Durst zu leiden. Und du scheust vor Mühe und Leid zurück. Und so werden auch wir immer wieder im Leben und im Alltag hinabsteigen müssen, in die Mühsal unseres Tuns, weil wir genau wissen, dass Christus diese Mühsal überwunden hat durch sein eigenes Leben. Die tiefste Aussage unseres Lebens, die von Tabor ausgeht, ist eine apokalyptische, nämlich die zunehmende Hineinnahme unseres Lebens, der Schöpfung und der Geschichte in das Leben des Menschensohnes. Die apokalyptische Dimension der Zeit bestimmt den Verlauf der Geschichte und des menschlichen Lebens. Die Zukunft ist die Quelle, aus der Zeit und Welt hervorgehen und sich erneuern. Die Zeit entrollt sich von der Zukunft in die Gegenwart. Und das bedeutet eine letzte Relativierung aller Zeit. Wir leben auf Zukunft hin, weil Zukunft schon gegenwärtig ist. All das drückt sich darin aus, dass Jesus selbst Gott und Mensch ist. Und das ist die Grundsage aller christlichen Anthropologie. Ja, indem Gott Mensch wird, ist das der Höhepunkt des Menschseins überhaupt. Und es sagt uns, dass wir in unserem Menschsein eine göttliche Wirklichkeit leben, dass wir nie nur rein naturhaft und nie rein menschlich sind, sondern dass unser Leben geöffnet ist. Wie im Paradies, so auch jetzt aus Gnade auf Gott hin. All dies feiern wir in der Eucharistie. Wir empfangen das Brot des Lebens, alltägliches Brot. Aber bei der Kommunion bekennen wir, dass es nicht mehr das Brot ist, sondern dass es mehr ist als das Brot, nämlich das neue Brot, der Leib Christi, dass unser Leben in seinem Leben gewandelt ist. Und auch die Kirche steht unter dem Zeichen des Berges Tabor. Sie ist nie nur ein Verein, nie nur eine Institution, sie ist nie nur ein Volk Gottes, sondern sie ist zugleich immer auch der mystische Leib Christi, weil sie aus einer verwandelten Wirklichkeit lebt. Kirche ist eine irdische Wirklichkeit und immer wieder erfahren wir, wie Kirche auch hinter ihrem Anspruch zurückbleibt. Und doch ist sie mehr als diese irdische Wirklichkeit. Und was in den Sakramenten als Teilhabe am Passiamysterium beginnt, erhält dann seine letzte Enthüllung am Ende der Zeiten, wenn alles Geschaffene endgültig in die Herrlichkeit Gottes verwandelt wird. Dann wird das im Wort, im Sohn aufgenommene Universum jenes Wort sein, das für ewig die Glorie Gottes besingt. Solange sich diese Aufnahme aller Dinge in Christus noch nicht vollzogen hat, richtet sich das Wort Gottes an den Menschen. Aber wenn alle Menschen und gewisserweise das ganze Universum durch das Wort in die Menschwerdung des Herrn einbezogen wird, dann wird das Universum erfüllt sein von dem, der dann alles in allem ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Aussage dieses Vortrags war, wie ich es am Anfang sagte, dass wir dieses Fest nicht nur feiern können, sondern dass wir es letztlich leben müssen. Dass wir wissen, dass unser Alltag mehr ist als eine naturhafte Wirklichkeit. Dass wir selbst im Alltag wissen um das wahre Leben, das uns in Gott geschenkt ist. Und so wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass dieser Tag Sie erfüllt in Freude und Zuversicht, auch in den Erfahrungen von Schmerz und Leid, und dass Sie im Glauben sich immer wieder an den wenden können, der diese Welt und den Tod überwunden hat, aus der Herrlichkeit, die er uns geschenkt hat, als er die menschliche Wirklichkeit mit sich selbst erfüllt hat, und wo er Mensch wurde, weil er wusste, dass unser Leben so groß ist, dass es in allem sich mit Gott erfüllen und vollenden kann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere heutige Spiritualitätssendung zum Fest Verklärung des Herrn. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich eine Aufzeichnung bei unserem CD-Dienst bestellen. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der folgenden Rufnummer 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Auf Wiedersehen, sagt Oliver Gierens.